Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wenn Jesus sagt, die Liebe wird in vielen erkalten, dann brauchen wir heute nur in die Zeitung zu schauen und zu sehen, dass das ganz offizielle Politik ist. Sollen die anderen doch sehen, wo sie bleiben? Wir haben ihre Heimat zerbombt, aber wenn sie jetzt zu uns kommen wollen, dann lassen wir sie nicht rein. In einer verrückten Welt. Aber jetzt brauchen wir gar nicht so sehr zu gucken auf das, was irgendwo in der hohen Politik passiert. Es gibt ja immer wieder Hinweise darauf, erschütternde Berichte, dass Leute, die als Rettungssanitäter Leuten helfen, dass Feuerwehrleute, die anderen Leuten die Brände löschen, dass die angepöbelt und angegriffen werden. Hey, ich will zur Arbeit, weg da mit dem Feuerwehrauto. Löschen kannst du, wenn ich weg bin. Was ist das nur für eine Welt? Da werden Leute, die irgendwo teils ihre Freizeit dazu opfern, anderen das Leben zu retten, werden angepöbelt, dass sie irgendwo ihren Parkplatz wegnehmen. Nur gut, dass das in christlichen Gemeinden anders zugeht, gell? Wer lacht hier? Hat jemand Zweifel daran, dass das in Gemeinden anders ist? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass das in Gemeinden anders ist. Denn es ist schon auffällig, dass Menschen, die dann das erste Mal in eine Gemeinde kommen, sagen, bei euch ist es anders. Dass Leute wahrnehmen, hier wird man nicht einfach nach dem beurteilt, wie siehst du aus, wie kommst du daher, sondern wird man freundlich aufgenommen, auch wenn man nichts gleich zu bringen hat. Ja, es ist ein Markenzeichen der Gemeinde Jesu, dass hier Menschen auch mit Schwachheit und auch mit Grenzen willkommen sind. Denn, das muss man auch sagen, selbstverständlich ist das nicht, dass es in Gemeinden anders zugehen darf. Selbstverständlich ist das nicht, denn auch da steht ja die Gefahr manchmal, dass wir uns zurückziehen in unsere private Frömmigkeit. Ich möchte uns einen Bibelabschnitt vorlesen und ich habe hier so heute angegeben, Kapitel 3 im ersten Johannesbrief, ab Vers 19, aber ich möchte um des Zusammenhangs willen so einfach ab Vers 11 nochmal lesen. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Und nicht wie Kain handeln, der vom Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Warum hat er ihn erschlagen? Weil seine Taten böse waren, die Taten seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, kein Menschenmörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Wenn jemand die Güter dieser Welt hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn das Herz aber uns nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Und alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, gemäß dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Das neue Leben, das ist Johannes ein sehr wichtiges Thema in seinem Brief. Das neue Leben, das wir haben, zeigt sich in der Liebe. Zeigt sich darin, wie wir mit anderen umgehen. Es zeigt sich nicht darin, dass man sagt, ich habe die richtigen Erkenntnisse, dass ich habe die richtige Wahrheit, ich weiß Bescheid. Man muss sich ja vorstellen, dass Johannes seinen Brief ja in eine bestimmte Situation hineinschreibt. Er schreibt es an Christen damals, die ausgesetzt waren der damals herrschenden Geistesrichtung, die sich breit gemacht hat. Man nennt sie so meistens abgekürzt die Gnosis. Das heißt, Leute, die waren davon überzeugt, sie haben die richtige Erkenntnis. Man muss den richtigen Blick haben und da wurde viel diskutiert, aber wenig gehandelt. Und da schreibt jetzt Johannes, es ist ganz einfach zu erkennen, wo der Geist Gottes wirkt. Da, wo Menschen die Ärmel hochkrempeln und einander helfen. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den er hier einbringt und sagt, lass uns nicht irgendwo um hochgeistige Themen uns nur streiten, sondern lass uns anpacken, da wo Gott uns hinführt. Ich finde es bezeichnend, dass er mit einem Beispiel hier beginnt, mit dem Kain. Kain, der erste Mord, 1. Mose 4. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und was wir meistens übersehen, wo liegt denn der Ursprung dieses Streits? Da heißt es, beide haben ein Opfer gebracht. Gott sah das Opfer Abels gnädig an und das Opfer Kains sah er nicht gnädig an. Manche vermuten, es könnte damit zusammenhängen, dass der eine ein Tier geopfert hat und der andere Feldfrüchte. Aber das steht jetzt so da eigentlich in 1. Mose 4 nicht da. Es steht nur, Gott sah Abels Opfer gnädig an, das von Kain nicht. Der tiefste Ursprung dieses Konflikts ist also in ihrer Gottesbeziehung. Kain gönnt dem Abel nicht, dass Gott ihm gnädig ist. Wir haben ja im Westen lange Zeit übersehen und haben irgendwo für Kriege und Auseinandersetzungen dieser Welt alle möglichen Ideen im Kopf gehabt, woher das kommen kann. Als aufgeklärte Menschen kommt man nicht auf die Idee, dass das im Glauben der Leute zugrunde liegen könnte. Allmählich dämmert es uns, dass viele Auseinandersetzungen im Grunde da ihre Ursache haben. Der Unterschied bei Kain und Abel oder der Konflikt lag da, dass Kain in seinem Bruder den Konkurrenten sah. Gott ist ihm gnädig und mir nicht. Wer also ich sag mal so zugespitzt, der religiöse Mensch, der sein Leben damit so führt, dass Gott ihm gnädig ist. Der religiöse Mensch, der alles tut, um Gott zu beeindrucken, für den ist der andere Konkurrent. Der ist ja besser. Der könnte mich ja überflügeln. Und dann ist Gott ihm gnädig und mir nicht. Und aus der Liebe, Gott spricht ihn ja drauf an und sagt, da schaust du so finster, ja? Und dann, wo der Kain dann einfach sagt, nee, ich will darauf gar nicht eingehen. Und statt dann, obwohl er von Gott erinnert wird, obwohl er von Gott darauf angesetzt wird, denk mal drüber nach, warum wendest du dich ab, warum guckst du so finster unter dich? Aber statt seinen Bruder zu lieben, erschlägt er ihn und sagt dann noch, soll ich meines Bruders Hüter sein? Was geht der mich an? Gerade dort in dieser Gottesbeziehung, die nicht auf das Wohl des Gegenübers abgestimmt war, liegt die Ursache. Gönn es ihm nicht, dass Gott ihn gnädig ansieht statt mich. Das neue Leben zeigt sich in der Liebe und nicht wie bei Kain, dass wir im anderen den Konkurrenten sehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder auch mal daran erinnern lassen. Dass es nicht darum geht, dass wir durch etwas, was wir tun könnten, Gott beeindrucken. Und dann schauen wir so gegenseitig vielleicht schau mal so auf den anderen so bewundernd, ach, wie schön der beten kann und wie lang der sich Zeit nimmt zum Bibellesen und was der alles Schönes kann und was der alles für Gaben von Gott bekommen hat und ich habe doch weniger. Und auf einmal wird so unter der Hand der andere zum Konkurrenten. Und dann gilt es plötzlich in der Gemeinde darum, ach, bin ich auch ganz gut dagestanden? Komme ich auch ganz gut zur Geltung? Ist es auch, ja, dass mein Wort gehört wird? Es hat mich am Anfang meiner Tätigkeit, als ich so in eine Gemeinde kam, schon erschreckt. Da ging es dann, dass wir einfach in einer ganz praktischen Frage eine Entscheidung treffen mussten. Und wie dann jemand zu mir sagte, das kann doch nicht sein. Da ist einer, der ist erst seit 3 Jahren hier in der Gemeinde und sein Wort gilt genauso viel wie meins, wo ich seit 20 Jahren hier bin. Bitte, da ging es nicht um irgendeine Lehrfrage, sondern da ging es um eine Terminfrage. Das kann doch nicht sein, dass sein Wort genauso viel gilt wie meins. Was steckt dahinter? Ha, ich stehe ja schon 2 Stufen höher. Deswegen muss ich ja 2 Stimmen kriegen, wenn es um Terminfragen geht. Merken wir, wie sehr uns das auch selber manchmal kratzt? Wie kann das sein, dass da jemand gerade zum Glauben gekommen ist und Gott beschenkt ihn so mit Gaben? Diese Wurzel von Kain, ich gönne dem anderen nicht, dass er Gott so nah ist, dass er mit Gott das erlebt, die ist manchmal ganz, ganz fies und wächst in unseren Gedanken. Und da ist es schon angriffig, wenn Johannes hier schreibt, die Liebe oder dass der Glaube echt ist, das zeigt sich in unserem liebevollen Umgang miteinander. Er nennt ja ganz praktische Beispiele und sagt, wie ist das denn, wenn jetzt in der Gemeinde der eine, der hat, ist gut versorgt und dem anderen geht's wirtschaftlich gerade ganz schlecht. Kann man dann sagen, hoch, dein Problem, hättest du halt was Gescheites gelernt? Oder haben wir auch da ganz praktisch füreinander Verantwortung? Denn das ist auch ein weiteres Thema von Johannes, dass er sagt, die Liebe, die zeigt sich praktisch. Liebe ist nicht etwas, was irgendwo so in geistigen Sphären sich vollzieht. Man könnte es einmal auf unsere heutige Zeit beziehen und sagen, wir haben heute, wenn jemand von Liebe redet, dann haben wir so meistens so irgendwie so romantische Vorstellungen. Liebe ist so eine Gefühlswallung, die man hat, ja, und sagt, ja, da muss irgendwo das Gefühl mich packen und dann tue ich aus dem Gefühl heraus was. Das geht völlig an dem vorbei, was die Bibel darüber sagt. Aber Johannes hatte damals mit Leuten zu tun, wie gesagt, aus dieser Gnosis. Da ging es um Frömmigkeit, war für sie etwas Vergeistigtes. Ja, im Grunde was Elitäres. Man hat angefangen, die Leute einzuteilen und hat gesagt, wir sind die wahrhaft geistlichen Menschen. Und die, die einfach nur so schlicht glauben, ja, Jesus ist für mich gestorben, na ja, vielleicht kommen die auch in den Himmel, aber eigentlich als Fußvolk. Aber wir sind doch eigentlich die, die den größeren Durchblick haben. Diskutieren war viel wichtiger als handeln. Und Leute, die sich als Gnostiker hervorgetan haben, waren die, die schlaue Bücher geschrieben haben. Das waren die Angesehenen. Und nicht diejenigen, die einfach anderen was Gutes taten. Wie schnell sind wir dabei, dass in unserem Denken Frömmigkeit zu einem Mittel der Selbstvervollkommnung wird. Dann schaut man es an sich runter und sagt, ach schau mal, ich werde ja immer frömmer. Schau mal, ich bin ja schon, ach, was bin ich schon gewachsen. Das kann ganz praktische Auswirkungen haben. Es war über Jahrhunderte in Europa auch üblich, wenn man irgendwo sonntags zum Gottesdienst gegangen ist, dann musste man sich durch Scharen von Bettlern durchmühen. Weil, das war ganz klar, nach dem Evangelium haben wir so gelesen, den Leuten was Gutes tun, Almosen geben, ist eine gute Tat, durch die ich bei Gott Punkte sammle. Und das gab's nicht in Rabattmarken damals, dass man Gott Punkte sammelt, sondern das Rabattheftchen hat Gott im Himmel geführt. Und jedem Bettler, dem ich was Gutes gebe, dann habe ich wieder Punkte gesammelt. Und ja, so hat man sich durch Scharen von Bettlern gemüht, wenn man zum Gottesdienst ging. Es war erst recht spät, dass Christen dann erkannt haben und ihnen wichtig wurde, ich helfe den Leuten viel mehr, wenn ich ihnen nicht sonntags eine Münze in den Hut tue, sondern wenn ich ihnen die Woche über Arbeit gebe. Wenn ich ihr Leben verändere, damit helfe ich den Leuten viel mehr. Das ist nicht immer demjenigen gleich einsichtig. Ich hatte vor einer Weile jemand, der kam immer wieder, wenn er Geld brauchte und hat gesagt, kannst du mir mal 20, 30 Euro geben. Na, mit 5 tat er sich ja nicht zufrieden. 20, 30 wollte er immer gleich. Und ich habe ihm irgendwann, nachdem ich das durchschaut hatte, ganz deutlich gesagt, ich habe gesagt, weißt du was, dir helfe ich mehr, wenn ich dir nichts gebe. Habe ich gesagt, ich könnte dir 300 Euro geben, ich weiß, die hättest du morgen Abend verjubelt. Das ist nicht das Problem. Dein Problem ist, dass du lernen musst, nicht mehr auszugeben, als du hast. Und wenn du da Hilfe brauchst, da können wir drüber reden, aber nicht, indem ich den Geldbeutel aufmache. Hat er nicht verstanden. Aber das ist das, genau das Liebe praktisch wird. Dass Liebe nicht etwas ist zur meiner Selbstvervollkommnung. Nur schaut mal, wie liebevoll ich bin. Sondern Liebe heißt vom anderen her denken und dem Gutes tun, was er braucht. Johannes macht es deutlich und sagt, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Jesus war gesellschaftlich anerkannt als Lehrer, als Rabbi. Er hätte also bei den Schriftgelehrten seiner Zeit ganz gut Punkte sammeln können, indem er seine Schriftkenntnis und sein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist nutzt, um sie alle in Grund und Boden zu diskutieren. Er hätte den ganzen Tag nichts anderes brauchen müssen, als sich mit den ganzen Gelehrten seiner Zeit zusammensetzen. Und alle hätten sie gesagt, oh, solche Erkenntnis haben wir sonst nirgends gefunden. Und da, wo Jesus sich mal drauf eingelassen hat, war diese Reaktion ja auch so. Und was tat Jesus stattdessen? Er setzte sich zu Leuten, die ihn bei der religiösen Elite seiner Zeit völlig durchs Raster fallen ließen. Wie kann man sich mit Zöllnern und Sündern an den Tisch setzen und mit denen essen? Und er hat das deswegen getan, weil er gesagt hat, ich bin dazu gesandt, die Liebe Gottes ganz praktisch zu den Menschen hinzutragen. Und das ist der Grund, weshalb Jesus Besessene befreit hat, weshalb er Kranke geheilt hat, weshalb er Leuten die Vergebung der Sünden zugesprochen hat und ihnen das Evangelium gesagt hat. Weil er gesagt hat, ich bin doch gekommen, um euch das zu geben, was euer Leben ändert, was ihr braucht. Nicht, was die frommen Leute von mir erwarten. Jesus hat nicht an seiner Selbstvervollkommnung gearbeitet, dass alle ihn als frommen Menschen anschauen. Das, was Jesus getan hat, war genau das Gegenteil. Aber es war das, was ihm als Auftrag von Gott gegeben war. Und deswegen folgert jetzt Johannes und sagt, ja, unsere Liebe darf sich nicht in schönen, frommen Worten ergötzen und beschränken, sondern dadurch, dass wir einander helfen, ganz praktisch. Liebe muss sich durch unser Tun als wahr und echt erweisen. Der nächste Abschnitt ist ja nicht so ganz einfach. Was heißt das denn? Wenn unser Herz uns verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz. Die meisten Übersetzer übersetzen das Wort Herz hier mit Gewissen und es ist sicher auch nicht ganz falsch. Das Herz ist nach biblischem Verständnis der Ort, wo unsere Willensentscheidungen passieren. Das ist der Ort, wo sich entscheidet, worauf es uns wirklich ankommt. Wenn unser Herz uns verdammt, wann geschieht das, dass unser Herz uns verdammt? Ja, es hat was mit Gewissen zu tun. Gewissen hat ja die Eigenschaft, die unangenehme Eigenschaft, dass es uns unangenehm daran erinnert, dass das war nicht in Ordnung. Da hättest du einen anderen Ton treffen müssen. Da hast du nicht die Wahrheit gesagt. Der Nachteil des Gewissens ist ja, dass es immer erst nachträglich reagiert, ne? Immer erst hinterher, wenn es zu spät ist und nicht vorher. Aber was ist, wenn das Herz uns verdammt, wenn es uns anklagt? Ist das eine ungesunde Selbstanklage, dass man ständig in sich nur das Schlechte sieht? Ein Leiden an der eigenen Unvollkommenheit? Dann ist es ja vielleicht auch was Gesundes. Es kratzt an unserem Image, dass ich sage, ach, schau mal, wie fromm ich schon geworden bin. Und plötzlich rassel ich rein und fertig den anderen so ab, dass es mir dann einfällt, hoppla, auch das kann ich. Auch dazu bin ich ja fähig. Das kratzt an deinem eigenen frommen Selbstbild. Heißt das jetzt, wenn unser Herz uns verurteilt, dann ist Gott größer? Heißt das jetzt, dass wir das so lesen müssen? Dann sagt Gott, ach komm, nimm's nicht so genau. Mensch, stell dich nicht so an. Heißt es das? Ich denke, das heißt was anderes. Wenn unser Herz uns verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz. Das heißt zum einen, dass Gott unsere abgrundtiefe Verlorenheit sehr viel klarer sieht als wir selber. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ach komm, nimm's nicht so genau, sondern dass er sehr viel klarer sieht. Das, was mich erstaunt, wenn ich irgendwas an mir entdecke, wo ich falsch reagiert habe, was dass mein frommes Selbstbild irgendwo vom Sockel fällt, das überrascht Gott nicht, denn er weiß sehr wohl, wozu ich fähig bin und dass da nicht viel Gutes dabei ist. Nein, er sieht es sehr viel klarer. Er sieht weiter. Und was in diesem Satz steckt, es geht überhaupt nicht darum, ob unser Herz uns freispricht oder verurteilt. Es geht darum, wie Gott uns beurteilt. Und er hat einen weiteren Horizont als unser eigenes Herz. Aber wodurch ist Gott größer als unser Herz? Gott sieht uns durch Jesus. Ja, es ist so, als ob Jesus für ihn so durchsichtig ist und durch Jesus sieht er uns und sagt, ja, er ist zwar ein Schuft, aber Jesus ist für ihn gestorben. Er ist zwar ein Gauner, aber Jesus hat ihn befreit. Jesus hat sein Leben für ihn gelassen. Es ist bezahlt. Gott ist größer als unser Herz, dass Gott nicht nur auf unsere Schlechtigkeit sieht, sondern auch das, was Gott selbst in Jesus für uns getan hat. Darin ist Gott größer als unser Herz. Und dadurch befreit Gott uns aus einer Frömmigkeit, die sich um uns selber dreht, die um uns kreist. Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich manchmal in der Gefahr, dass wir Frömmigkeit als etwas verstehen, das so an uns nur allein passiert. Und wenn ich darauf achte, dass ich immer frömmer werde und dass ich bei Gott immer toller dastehe und dass ich vor den anderen Christen immer besser dastehe, dann gehe ich an dem vorbei, was Gott für mich vorgesehen hat. Denn er möchte, er hält mir deswegen den Rücken frei, damit ich mich anderen zuwenden kann. Er hält mir deswegen den Rücken frei, damit ich Liebe üben kann anderen gegenüber. Es geht nicht darum, dass wir auf einer Leiter der Frömmigkeit immer höher steigen und dann irgendwann den Rest der Welt von Stufe 7 grüßen und sagen, ach, werdet ihr doch auch so weit wie ich. Sondern es geht darum, dass wir von Jesus lernen, aus Liebe zu dienen. Jesus ist nicht die Stufen hochgeklettert und hat gesagt, schaut mal, wie fromm ich bin. Er hat sich zu denen gesetzt, zu denen sonst keiner wollte. Er hat sich Zeit genommen für die, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Er hat sich von einem Zöllner, er hat sich gerade so selber eingeladen beim Zachäus und hat gesagt, und er wusste genau, was die anderen über ihn denken. Wie kann man bloß? Es ist ein angriffiger Bibelabschnitt heute, wo uns das Wort Gottes den Spiegel vorhält und sagt, es geht nicht darum, dass du in deinen oder Augen anderer immer frömmer wirst. Es geht darum, dass Gott die Augen öffnet für die Not anderer, für das, was Gott durch dich in dieser Welt tun kann, aus Liebe heraus, aus dieser Liebe, die Jesus uns schenkt, die Jesus an uns wendet und die Jesus durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Ein Leben aus der Liebe, wie wir es bei Jesus sehen, von ihm lernen und in der Nachfolge einüben dürfen. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.